Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute gibt es wieder eine neue Folge Clever Dog Insights für euch. Hallöchen, heute habe ich wieder mein Team mit dabei, denn heute sind Ann-Sophie und Celine mit am Start und gemeinsam blicken wir in dieser Folge auf den letzten Monat zurück und geben auch einen Ausblick auf das, was so im Campus in der nächsten Zeit ansteht. Diese Folge, ja, die kommt leider ein bisschen später als geplant, denn wie einige vielleicht mitbekommen haben, hatte ich, ja, ich sag mal, einen kleinen Unfall mit OP und allem drum und dran, der meinen Finger, genauer gesagt den rechten Daumen, 2 Wochen lang komplett lahmgelegt hat. Ja, und das ist gerade für einen Job im Büro und gerade für das Bedienen von Schnittprogrammen, wie es für den Podcast notwendig ist und so weiter, eine ganz schön schlechte Sache. Unterschätzt also nicht, wie wichtig eure Daumen sind. Das habe ich jetzt zu spüren bekommen. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Hunde, die Kanus kentern und blaue Augen verteilen, übers Alleinsein und warum gefühlt das Tierschutzgesetz viel zu häufig ignoriert wird und einiges mehr. Außerdem stellen wir euch am Ende auch noch kurz unser neuestes Projekt vor, das nun auch schon ganz kurz vor der Tür steht, nämlich unsere Summer School. 5 Online-Seminare von Juni bis Oktober mit 5 Dozentinnen direkt aus Wissenschaft, Forschung und Fachjournalismus. Und das Besondere, du bekommst nicht nur geballtes Know-how, sondern auch exklusive und ganz aktuelle Einblicke in Forschung aus den Bereichen Hund-Mensch-Beziehung, Physiotherapie, Aggression und Genetik, Kognition und Sprachverständnis. Und alle Seminare sind einzeln buchbar und immer inklusive Aufzeichnung für 2 Jahre. Und wenn du schnell bist, dann kannst du dir noch die Chance sichern, bis zum 11. Juni unser Sonderbundle-Angebot zu sichern. Denn wer alle 5 Seminare bucht zusammen, der kann ganze 100 Euro sparen und so 5 Seminare erleben, aber nur für 3 bezahlen. Und wenn du das nicht verpassen willst, schau am besten mal unter cleverdogcampus.de/summer vorbei. Dort bekommst du alle ausführlichen Infos zu den Seminaren, Themen und Dozentinnen. Und den Link dazu, den gibt es natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Dort findest du auch alle Links zu den einzelnen Seminaren, auch wenn der 11. Juni bereits vorbei sein sollte. Denn du kannst auch die Aufzeichnungen immer noch buchen für die einzelnen Seminare. Aber schnell sein lohnt sich, wenn es noch vor dem 11. Juni ist, dann schau unbedingt mal bei cleverdogcampus.de/summer vorbei. Also schnell sein, einmal auf die Links klicken und dann würde ich sagen, legen wir los mit dieser Folge. Hallo ihr beiden, hallo Ann-Sophie, hallo Celine, schön, dass ihr heute mit dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, heute wieder ein klein bisschen anderer Konstellation. Ich freue mich. Gerade das Vorgespräch ist ja nahezu fast schon ein bisschen ausgeartet. Da hätten wir eigentlich auch direkt schon den Knopf drücken können, aber jetzt kommt ihr auch alle mit dazu. Wir haben uns für die nächsten Insight-Folgen etwas Besonderes überlegt. Und zwar dachten wir, starten wir immer so ein bisschen mit so einem Schnappschussmoment aus dem letzten Monat, den jede von uns ganz am Anfang vorstellt. Wie sieht's aus bei euch? Wie waren so eure letzten Wochen und was war der Moment mit euren Hunden, der euch immer noch im Kopf hängen geblieben ist? Ann-Sophie grinst schon vor sich hin. Möchtest du starten?
Ja, was heißt möchte? Wurde ja schon gesagt, dass ich unbedingt mit dieser herausragend. Es ist ja eigentlich keine herausragende Geschichte.
Musst du auch einfach
aber
Ann-Sophie.
Ja, es ist, genau, jetzt habe ich irgendwie die Leute schon so genau, die Vorfreude hochgepusht. Es ist auch keine große Geschichte, es passt einfach gut zu dem Wort Schnappschuss, finde ich. Weil, genau, long story short, wurde ich von meinem Hund gekentert. genau, und es ist einfach nur, es war ein schöner Sonntag, wie auch immer, in Brandenburg auf einem See. Es hätte alles schön sein können. Nee, es war auch schön. Und ich bin da so ein bisschen, hab das Kanu von einem Kumpel von mir ausprobiert und der Hund hatte davor schon so seine Runden gezogen und hatte auch an Land, als wir das der etwas ängstlicheren Hündin von meinen Freunden beibringen wollten, hat er immer schon sehr begeistert das vorgemacht, wie man sehr enthusiastisch in dieses, ist eigentlich eher ein Kajak gewesen und kein Kanu, wie man da drauf springt und wieder runter und sich da schön hoch und runter und hoch und runter und als ich dann da so ein bisschen lang geschippert bin, probehalber, Dazu muss man sagen, das ist irgendwie eher so ein Angelkajak oder keine Ahnung, wie der Fachbegriff für sowas ist. Die sind relativ flach und da ist nicht so viel Platz für alles Mögliche, vor allem nicht für große, sperrige Hunde. Genau, davon. Das war Fiete aber dann nicht ganz so wichtig. Oder er hat es einfach in dem Moment ausgeblendet, weil er dachte irgendwie auf einem seiner Schwimmgänge dann, dass er das Gleiche machen kann, was man an Land machen kann. Und zwar lustig an Bord hüpfen. Genau. Und das ist dann relativ nass für mich geendet, weil ich versucht habe, ihm noch sanft, aber bestimmt zu sagen, dass wir vielleicht lieber nebeneinander ans Ufer zurückschwimmen oder wo auch immer hin. Und genau, das ist natürlich, wenn man Fiete kennt, nicht so seine Art, quasi sanft und langfristig Dinge zu machen, sondern lieber schnell und energetisch. Genau, Airedales hießen ja auch früher Waterside Terrier und haben irgendwie ganz viel Otterhound und was auch immer drin. Genau, das war dann die gute Würzung dafür. Und ja, im Kampf darum, wer jetzt aufs Kanu kommt oder nicht, ja, hat die Schwerkraft und der Hund gewonnen. Also zwischenzeitlich saß dann der Hund oben drauf und ich war dann unter Wasser. Aber genau, seitdem genau wurde mir dann auch gesagt, ach ja, schön, jetzt wissen wir, dass man damit ja auch so eine Eskimo-Rolle, nein, wobei das wahrscheinlich, was sagt man, was ist der Fachbegriff für sowas?
Ich glaube, Eskimo-Rolle, oder? So, wenn man so einmal so rundherum dreht?
Genau, und ich habe irgendwie gerade gedacht, ich weiß noch aus der Recherche für die Schlittenhunde-Sachen, dass Eskimo nur von einigen indigenen Völkern überhaupt als Selbstbezeichnung genommen wird und viele das ja eher als rassistisch quasi nehmen, leben, bezeichnen. Aber tatsächlich eben ist wirklich einzelne Subvölker oder Subgruppen, Kulturen, wie auch immer, gibt, die das trotzdem genau für sich als Selbstbezeichnung wählen.
Eine schnelle Google-Recherche hat ergeben, dass es Kenta-Rolle genannt wird.
Ah ja, okay. Ja,
ist wahrscheinlich auch besser, den Begriff entsprechend zu verwenden.
Genau, also ist natürlich auch gut, Credit zu geben, weil wenn das irgendwie daher kam, also vielleicht ist es ja auch nur angedichtet, vielleicht oder auch
mir
nicht.
Mir war das wir einfach nur irgendwie bekannt.
Natürlich,
ist jetzt auch
genau,
nicht, dass
deswegen.
Ich im Kanusport bin ich jetzt nicht bewandert und dann springt einem das manchmal einfach so aus dem Kopf. Ne?
Auch ja, genau, deswegen. Ich hatte es ja auch
Moment
im Kopf.
Bewusst ist, dass es nicht so passend ist.
Ist es mir dann auch erst in dem Moment eingefallen, genau, aber okay, Kenta-Rolle. Und genau, ich bin mit Kanusport auch nicht bewandert, aber ich habe jetzt Kontakt zu einem lokalen Verein aufgenommen. Ja, gut, das führt jetzt zu weit auf jeden Fall. Ja, Hund wollte aufs Kajak an Sophie, hat gesagt, wir schwimmen nebeneinander her, hat nicht geklappt. Der Hund saß auf dem Kajak, ich drunter, nachdem es eine Rolle gemacht hat. So ein Ding hat auch einen Anker, habe ich dann gemerkt. Da bin ich kurz mit dem Fuß reingelaufen, aber das war dann nicht so schlimm.
Ein Anker?
Ja, tatsächlich. Der faltet sich irgendwie so auf, der ist in so einem Sack drin. Aber genau, eigentlich wurde mir dann nur Dank entgegengebracht, weil jetzt festgestellt wurde, dass diese wasserdichten Kammern tatsächlich wasserdicht sind. Genau, also vielleicht sollte der Hund das einfach als Bediensteter des TÜV Nordost irgendwie testen oder so. Genau. Ja.
Aber seid ihr schon öfter gemeinsam Kanu fahren gewesen?
Genau, also sowohl Kanu, also ist Kanu einfach die Abkürzung für, oder bedeutet das sowohl Kajak als auch Kanadier? Keine Ahnung. Also ja, so Kanadier schon ein paar Mal. Und ich bin auch mal durch glückliche Umstände an so einen Sub gekommen. Ich bin das davor nie gefahren, bevor ich da dran gekommen bin und wollte eigentlich immer einen Packraft haben. Das sind so sehr leichte Rucksackboote. Will ich auch immer noch, aber das stand noch nicht vor der Haustür. Von daher, genau, hatte ich aber auch meinen Sub dabei und da haben wir dann ein paar schöne Runden über den See gedreht. Beziehungsweise die Freundin von mir stand hinter mir. Ich musste nichts tun. Ich saß einfach vorne und habe mich auf meinem eigenen Sub rumkutschieren lassen und vor mir dann diese kleine terrierartige Galionsfigur in ihrer orangen Rettungsweste. Und ja, stimmt, genau. Doch einmal, als ich auch Kanu fahren war, ja, genau, in Nordwestdeutschland, nicht Nordostdeutschland, da war dann auch so ein kleines Mädchen, was in einem anderen Kanu saß und nicht zu uns gehörte, ganz begeistert und hat die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, guckt schnell hin, ein kleiner süßer Hund in einer richtigen Schwimmweste. Ja. Und ich dachte mir so, du bist drei, warum sagst du, der Hund ist klein? Aber das war sehr drollig irgendwie und ich glaube, Fiete fühlte sich sehr wohl in seiner Rolle als Bootsvorsteher.
Ja, genau. Finde ich ja sehr beeindruckend, weil mit TARDIS kann ich mir das tendenziell eher nicht vorstellen, Kanu zu fahren.
Mit ihm geht es auch besser, wenn man einfach macht. Weil ich habe mal, das war auch eine ganz liebe Aktion, da hat mir das tatsächlich mal jemand gezeigt, wie man irgendwie so das Zap aufpustet und wie man den Hund langsam daran gewöhnen könnte und so. Und das war, wie gesagt, das war gar nicht die Schuld von der Person oder sonst irgendwas. Aber ich habe gemerkt, wenn man mit Fiete zum Beispiel auch so lange und so mit Leckerlis und so weiter und so fort dann irgendwie ist, dann ist der so hyper, Und denkt einfach nicht mehr nach. So haben wir das auch am ersten Tag irgendwie versehentlich eher gemacht. Und so kam das dann auch mit dem Kentern, weil er so war, vorhin hieß es aufs Boot und dann gab es ein Leckerli. Also werden wir es jetzt genauso umsetzen und nicht mehr nachdenken. Und genau, deswegen einen Tag später war dann die normale Runde über den See. Und da war auch ganz ruhig, weil ich einfach dann nur gesagt habe, komm mit und wir fahren eine Runde, anstatt quasi von wegen, es gibt das Kommando hoch und runter und genau, und jetzt muss hier irgendwie der kleine angespannte Hundesoldat ganz auf diesem Dings stehen und so. Genau, und eben damals, als ich das aber so auch unter Anleitung versucht hatte, hat das auch nicht geklappt. Und ich dachte immer so, hä, aber der ist doch schon Kanu gefahren, warum geht das denn jetzt nicht? Aber ja, er ist dann einfach ein Hund, mit dem man manchmal so Sachen machen muss und der, wenn er dann noch Kapazität und Denken hat, dann auch gut damit denkt. Aber genau, sonst hat man so eine schreiende, strampelnde, kratzende Hundebestie quasi vor sich. Das finde ich dann doch interessant, wie das der gleiche Hund sein kann für den, ja, weil er eben so sehr, naja, ich weiß gar nicht, ob man das dann futtermotiviert nennen soll. Genau, weil Futter oder irgendwie Spielzeug, wie auch immer, dann so die Sirene, die Sicherung durchbrennen lässt, ist manchmal einfach gut mit ihm, einfach Sachen alltäglich zu machen. Und das ist dann doch wieder eine spannende Erfahrung gewesen. Also keine Ahnung, wie er es mit Tades versucht hat oder ob vielleicht Tades einfach Wasser also mag.
Wir haben es nicht versucht,
vielleicht magst du ja auch kein
in
Wasser.
Die Idee zu kommen. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich Kanu gefahren bin oder es Stand-Up-Paddling gemacht habe, das ist schon Ewigkeiten her.
Okay, ja, du kannst gerne Fiete. Der kann das auch ganz
Meinst du, Fiete kann mir das beibringen?
ja, ich habe auch schon gedacht, ich habe ihm gesagt, wenn er so viel Kraft hat, könnte er auch als Außenbootmotor wirken. Und das hat er dann auch teilweise gemacht. Also da dachte er so, juhu, ich habe eine Aufgabe, es ist lustig. Genau, also weil natürlich zwinge ich ihn jetzt nicht dazu, irgendwie sich für mich abzuackern. Und er darf auch, ich habe irgendwie gelesen, ja, das soll man nicht, dass der Hund während der Fahrt auf- und abspringt und so, aber letztendlich darf man das natürlich selber definieren. Und genau, irgendwie eigentlich, weil er eine Zeit lang mal auch so Sorge hatte, in Wasser zu springen, wo er nicht sieht. Und ich finde auch gut, wenn er nachdenkt, aber es muss keine absolute Angst sein. Finde ich es eigentlich ganz nett, dass er jetzt wieder gelernt hat, dass man auch ins Wasser und aus dem Wasser und nichts dabei passiert. Ja, genau.
Aber ich finde ja auch eine Sache ganz wichtig, die du ja auch angesprochen hast, so nebenbei, aber dass er eine Schwimmweste anhatte. Das ist auch ein Thema, das finde ich so ultra, ultra wichtig. Das wird auch so oft unterschätzt, wenn Menschen ihre Hunde schwimmen lassen oder auch wenn sie halt Wassersport mit ihnen zusammen machen oder gerade auf dem offenen Wasser. Aber ich habe das auch selbst schon mal erlebt. Tades findet Wasser sehr, sehr toll, aber ist auch immer relativ aufgeregt am Wasser. Und in dem Fall hatten wir Schwimmweste an und auch eine Schleppleine dran. Und das war auch sehr, sehr wichtig, denn die ist einfach drauf losgeschwommen. Und geschwommen. Und solange die Schleppleine reichte, wenn sie nicht dran gewesen wäre, wäre die halt noch weiter auf den See raufgedingst. Und wäre dann schwer gewesen, sie wieder reinzuholen. Ne? Und die wäre 100% erschöpft gewesen nach wahrscheinlich nicht allzu kurzer Zeit. Und das kann richtig, richtig, richtig böse ausgehen. Ne? Und gerade wenn man irgendwie so eine Kenteraktion hat oder der Hund fällt mitten auf dem Wasser ins Wasser und man kriegt die nicht mehr hoch. Ne? Da sind auch solche Schwimmwesten natürlich auch super praktisch, wenn man da auch dann noch ein bisschen anpacken kann.
Ja, und je nachdem, wie die Hunde so körperbaulich oder natürlich auch einfach vielleicht im Affekt irgendwie aufgeregt sind, kann es ja öfter mal sein, dass so ein Hund einfach beim Schwimmen ein bisschen Wasser schluckt und die können ja dann nicht einfach anhalten, wie wir beim Schwimmen so richtig einmal so abhusten, weil sonst ist wieder der Kopf unter der Wasseroberfläche. Und genau, das denke ich da nur immer. Ja, also das kann ich auf jeden Fall genau empfehlen. Ich, ja, so weit auf den See raus würde ich sonst auch, glaube ich, also keine Ahnung, genau, würde ich persönlich eben dann auch gar nicht gehen, weil ich immer denke, genau, einem selber kann was passieren, gerade wenn man halt auch irgendwie alleine dann auf irgendeinem Gefährt unterwegs ist. Ja, genau, wenn man halt, da waren auch tatsächlich dann teilweise viele Leute, die auch für sich selber und ihre Kinder oder sowas dann nichts dabei hatten. Und da denke ich mir, ja genau, wenn man sich eben selber schützt und dann vielleicht noch die anderen, dann kann man sich natürlich immer besser selber retten. Und genau, eben auch auf sich selber Acht geben, weil auch man selber kann sonst, gerade wenn so ein Hund strampelt oder wie auch immer, den kann man ja nicht einfach wie so ein Menschen in so einem Rettungsgriff abschleppen. Bestimmt gibt es da auch Techniken, die ich nicht kenne. Aber ja, ich denke auch, das ist eigentlich
also ja, das Projekt wichtig. Steht uns jetzt im Sommer auch noch bevor. Wir haben uns letztes Jahr Subs gekauft und haben das dann erstmal selber ausprobiert, ob wir das überhaupt hinbekommen. Es war aber im Spätsommer erst, deswegen haben wir dann noch nicht geschafft, die Hunde mitzunehmen oder wollten es auch noch nicht. Und jetzt haben wir schon geplant, in 2 Wochen haben wir gesagt, gehen wir anschiffen. Dann wollen wir zum ersten Mal wieder auf den See raus. Und dann ist auch ganz fest der Plan, dass wir dann erstmal einen Hund mitnehmen und dann vielleicht auch irgendwann noch den zweiten Hund, um einfach mal zu schauen, wie das so funktioniert, ob wir das hinkriegen. Und wir haben auch für die Kleinere, die hat ein bisschen besseren Schwerpunkt, die hat relativ kurze Beine als Beagle. Da glaube ich, dass es ganz gut funktionieren kann, dass sie da auch mit ihrer Schwimmweste dann vorne auf dem Sub rumsteht. Und der Größere hat halt einfach so ewig lange Beine. Ich glaube, das wird ganz schön schwierig, weil einfach dem sein Schwerpunkt überhaupt nicht geeignet ist für so ein, ja, für so ein Sub. Aber bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wenn dann die Venus da mit ihrer Haifischflossen-Schwimmweste vorne auf dem Sub steht. Damit sieht sie nämlich auch einfach sehr, sehr herrlich aus. Ja.
Ja, das glaube ich, ja. Ich kann da nur noch auch einen Tipp dazu geben, weil da habe ich mich auch dann mit den Freunden am Wochenende dazu unterhalten und wissen ja viele nicht, aber es gibt so verschiedene Regelungen, wie man halt, keine Ahnung, wie der Fachbegriff ist, aber wie man Wassergefährte, wie auch immer, zu kennzeichnen hat, selbst wenn die so nur eigenmuskelbetrieben sind und nicht irgendwie ein kleines Motorboot. Und genau, das variiert auch von irgendwie Landes- und Bundeswasserstraßen und noch gewissen anderen Regelungen. Gibt's genau, zwei verschiedene Anforderungen, die jeweils unterschiedlich sind und auch individuell festgelegt werden können. Aber wenn man diese zwei Sachen hat, dann ist man eigentlich überall sicher. Und zwar geht es einmal darum, dass das Boot quasi eine Kennung hat. Also irgendwie so, die Buchstaben müssen irgendwie mindestens 10 cm hoch sein und gut lesbar und so weiter und so fort. Und dann halten zum Beispiel, wenn irgendwie jemand sagt oder die Wasserschutzpolizei oder wer auch immer hier Boot XY, das Boot, Hund oder wie auch immer, bitte herkommen. Genau, also da, ich kann jetzt die Sachen nicht genau wiedergeben, aber genau da einmal irgendwie gucken.
Meinst du, das gilt auch für so ein Sub?
Ja, genau. Hm. Oder auch für Kanu, ja, und sowas. Also genau, da kann man auch einfach dann halt von irgendwelchen Anbietern, die das dann halt für einen plotten aus so Boots oder Wasser- und UV-beständiger Folie, kannst du dir da halt einfach den Namen draufdrucken. Und da kann man nämlich zum Beispiel, oder wird auch von Nicht-Hunde-Leuten oft eine Hundemarke empfohlen. Eigentlich soll man dann auch irgendwo noch das, ja, die eigene Adresse oder Kontaktnummer befestigt haben. Da kann man natürlich auch einfach ein laminiertes Zettelchen irgendwo, ja, dranhängen, aber eben Hundemarke wurde öfter empfohlen. Und ich habe zum Beispiel so solche aus Biotane schon, seitdem Fiete klein ist, und bin mit denen sehr zufrieden und habe gedacht, da mache ich dann auch einfach eins dran, weil genau, an Subs ist meistens auch irgendwo ein Riemen, ja, dran. Das ist halt eher, wenn das irgendwie abtreibt und die sicher gehen wollen, dass es dir gut geht und vielleicht irgendeine Fahndung läuft. Also genau, wie gesagt, das ist nicht zwangsläufig auf jedem Gewässer so, aber
es ist auf jeden Fall spannend zu wissen,
diese beiden, ja, und besser das zu haben, als es nicht zu haben.
Wenn man sich, genau, dann für einen Namen entscheidet, muss man dann auch so eine Schiffstaufe machen mit Sekt?
Ja, also bei einem Sub vielleicht nicht, bei einer Sektflasche, mit einer Sektflasche, aber ja, genau. Also,
wäre ja mal eine Idee.
Okay. Genau. Bestimmt. Und ich bin mir auch, oder das sind dann auch so Sachen, wo ich mir eben unsicher bin oder wo man auch einfach schwer was zu findet und vielleicht auch manchmal einfach auf gut Glück, keine Ahnung, gehen muss. Keine Empfehlung, aber dass natürlich irgendwie es sehr unterschiedliche Regelungen gibt, wo Hunde teilweise an Land dürfen oder an irgendwelche Strände, und teilweise darf man ja durchaus da starten, aber darf denn der Hund, gut, natürlich, wenn niemand da ist, wird es wahrscheinlich niemand jucken, aber darf der Hund an diesem Strand dann mit einsteigen? Und ich finde es auch tatsächlich als Laie, ja, sehr persönlich teilweise sehr schwierig rauszufinden, wo man jetzt auf Flüssen oder Seen, wo man da irgendwie, ja, ans Ufer gehen darf oder nicht.
Aber gibt es da so viel Regelung, abgesehen jetzt von Naturschutzregelung? Weil ich meine, ich kenne das ja
von der Gemeinde tatsächlich.
Ja, ich kenne das ja aus dem Norden, gerade so am Meer. Da ist ja gerade, also im Winter ist da ja ziemlich viel gelockert, aber gerade über den Sommer, wenn die Touristen an den Stränden unterwegs ist, ist da ja auch sehr viel Hundeverbotszone tatsächlich, oder mindestens immer Hunde an der Leine, aber auch sehr viel Verbotszone. Aber so Flüsse und Seen sind mir tatsächlich auch überhaupt noch gar nicht über den Weg gelaufen, aber kann ja auch einfach damit zusammenhängen, dass ich mich überhaupt nicht
damit. Also bei uns an dem Badesee, wo wir dann mit den Subs immer hinfahren, da gibt's eine extra Anlegestelle mit den Subs. Also da darf man auch nicht über diesen Badestrand gehen, sondern man muss einmal auf die komplett andere Seite von dem See, und da ist extra so eine Einstiegsstelle für Schwimmer, für Kajaks, für Subs, die dann halt.
Und das ist ja durchaus auch sinnig, sich daran, ja, zu, absolut, halten, denn das ist ja nicht nur so mit Rücksicht auf andere Menschen, die da ihrer Freizeit nachgehen, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Seen und Naturschutzgebiete, wo es auch wirklich um den Schutz von Pflanzen geht. Ich muss da mal an den See oben im Norden denken. Garrensee heißt der, wo wirklich ganz, ganz seltene Pflanzen leben. Und dieser See ist ganz, wie nennt man das so schön,
türkisblau und das ist natürlich super toll und die Leute wollen, das kommt aber halt von diesen Pflanzen, dass die halt vernünftig arbeiten können, dass sie existieren. Und wenn natürlich die Leute alle an den nicht vorhergesehenen Badestellen reingehen, dann macht das natürlich kaputt. Und auch die Hunde, die dann wild rumtoben, haben natürlich auch einen Einfluss. Weil da muss man auch sagen, es denken ja auch mal viele Hundehalter, wir halten uns hier nicht auf, der Hund hüpft ja nur rein und kommt dann wieder raus. Aber selbst das kann natürlich einen großen Unterschied machen, gerade wenn es nicht nur ein Hund, sondern zwei, drei, vier, fünf und ganz viele sind, ne?
Genau, gerade bei den Pflanzen ist es dann ja, oder unterstelle ich jetzt mal, ich kenne den See nicht, aber es ist ja auch teilweise einfach, geht es um sehr nährstoffarme Systeme, die deswegen eben auch so fragil sind. Und genau, eben selbst für einen nicht so fragilen See bringen ja Hunde durchaus vielleicht auch manchmal Sachen rein oder man selber und natürlich die Masse von Tieren, die dann einfach da so einen Nährstoff- und vielleicht auch Schadstoffeintrag genau, provoziert, ja, das ist dann natürlich erst recht nicht gut und, aber genau, also ich kenne mich auch einfach mit Gewässerökologie sehr schlecht aus, merke ich immer, aber auch was so Tiere angeht oder gewisse Wasservögel, die brüten, die brauchen natürlich irgendwie auch absolute Rückzugsorte und deswegen gibt es durchaus auch so Beschränkungen, dass halt gewisse Flussabschnitte vielleicht gar nicht befahrbar sind, weil allein schon das Vorbeifahren, gerade wenn so Flüsse halt nicht so groß sind, dann ist das ja irgendwie schon ein massiver Einschnitt.
Ja.
Genau.
Und da sind wir dann auch so ein bisschen beim Thema Leinpflicht, was ja auch immer aktuell zur aktuellen Zeit sehr, sehr relevant ist, wo ja auch viele das unterschätzen, dass auch, sage ich mal, eine Schleppleine mitunter in manchen Gebieten einfach nicht ausreichen kann, weil es dann manchmal schon reicht, wenn der Hund genau an solche Bodenbrüter rankommt, die halt relativ dicht an den Wegen dran sind. Ne? Ist ja auch so ein großes Thema.
Okay. Ja, genau. Nee, aber generell interessant. Und
ja, total spannendes Thema. Wasser. Ich liebe ja Sommer, Wasser. Ich bin ja auch ein absoluter Wassermensch, nicht auf dem Wassersport, aber ich gehe immer ins Wasser rein. Also ich bin der im Wassermensch. Aber bevor wir weitergehen, ich habe tatsächlich auch noch so einen Sommermoment, aber ich würde Celine den Vorrang mit deinem Schnappschuss-Moment lassen, wenn du uns davon erzählen möchtest.
Das kann ich sehr gern machen und ihr seht ihn ja wahrscheinlich auch, weil wir uns ja gerade im Bild alle gemeinsam sehen. Ich sitze hier mit komplett dunkelblauem Nasenrücken.
Sehr blau.
weil ich eine richtig schöne Kopfnuss von meinem Hund bekommen habe. das war absolut nicht böse gemeint oder irgendwas, sondern wir haben wirklich, wir lagen da zusammen und haben einfach nur gekuschelt und ich habe so meinen Kopf in ihn reingewühlt, wie man das ja dann manchmal tun muss. Und der wird irgendwas im Ohr gehabt haben, weil er ganz plötzlich den Kopf hochgerissen hat und sich wie wild geschüttelt hat und hat dabei einfach so sehr seinen Kopf oder seine Nase gegen mein Gesicht gerammt, dass es sofort ordentlich wehgetan hat. Es hatte erstaunlicherweise nicht geblutet und deswegen dachte ich, ja komm, alles in Ordnung. Hab dann noch den Hund gecheckt, ob der in Ordnung ist, aber der hat keinen Anschein gemacht, dass der irgendwas hat, weil ich glaube, so ein Hundeschädel, der hält auch einiges aus. Ja, aber als ich dann kurze Zeit später in den Spiegel geguckt habe, dachte ich nur, ach Herr Jemine, hab dann mal so vorsichtig abgefühlt, ob irgendwas gebrochen ist, aber es tat jetzt nicht weiter weh, aber war halt wirklich einfach dunkelblau. Ja, was dann auch irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl ist, wenn man dann ja nach draußen geht und irgendwelche anderen Menschen trifft. Ja, und dann so eine blaue Nase hat und zusätzlich habe ich dann gerade auch noch ein paar blaue Flecken an den Beinen, weil ich einfach irgendwo gegengerannt bin. Da muss ich dann immer sagen, nein, bei mir zu Hause ist alles in Ordnung. Ich habe halt Hunde.
Ja, also das kenne ich auch.
Also
ich glaube, Ann-Sophie ist das von sicherlich auch nicht frei, weil Fiete ist ja durchaus auch, ich würde jetzt mal so grob beschreiben mit Körperklaustal, das zählt da ja auch zu 100% dazu. Und die ein oder andere Kopfnuss habe ich in den letzten Jahren auch schon bekommen, auch wirklich mal so bam, hintenüber. Die kann ja auch verdammt Mann. Alles immer absolut nicht böse gemeint, aber aus der größten Euphorie raus.
Ja, oder auch gerade beim irgendwie, also ich bin da ja auch nicht so, ich bequeme mich auch zu meinem Hund auf den Boden und dann kann man auch mal schön rangeln. Er bringt mir netterweise schon immer die irgendwie die Arbeitshandschuhe an, damit meine Hände ganz bleiben. Genau, wenn man dann da so irgendwie Catchen spielt, das findet er auch super lustig und genau, oder auch einfach nur beim Kuscheln. Genau, da ist dann einfach mal kurz der Kopf etwas in die andere Richtung geworfen worden und dann hat man eine dicke Lippe oder ich hatte auch schon öfter, oder nicht öfter, aber ab und zu die Sorge, dass meine Nase von unten irgendwie hinüber ist. Und das waren eben nicht mal, gut, natürlich, vielleicht denken jetzt auch alle die Zuhörer, mein Gott, sie kann nur, also theoretisch Hunde ja, aber praktisch hat sie scheinbar gar nichts drauf. Kann sein. anders kann ich es nicht. Nein, aber genau, das waren eigentlich nie irgendwie äußerlich total schlimme Moves von ihm. Aber genau, wenn zwei Körperkläuse zusammenwohnen, dann passiert sowas. Ja,
ja, ich fühl's.
Kann ich nur zustimmen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber Celine, gute Besserung an dich, ne? Und aber ich denke mal davon aus, nächste Woche siehst du schon.
Dann wird alles in Ordnung sein.
dann wird's grün
und gelb.
Wahrscheinlich, ja.
Aber was ist denn dein Schnappschuss des Monats, Merle?
Ja, gar nichts Spektakuläres. Ihr habt die spektakulären Fälle habt ihr schon gebracht. Also bei mir ist es tatsächlich, dass mein Mann und ich in den letzten Wochen für uns entdeckt haben, die langen, langsam sommerlichen Abende dafür zu nutzen, mit Tades zusammen richtig lange Runden zu drehen. Also für uns richtig lange Runden, für manche ist das normal. Aber so 2-3 Stunden Spaziergänge am Abend ist so gerade so im Winter nicht unser Normalfall. Und das genieße ich gerade richtig, richtig doll, dass das Wetter so toll ist und dass es das so mitmacht und die Temperaturen abends aber noch völlig fein sind, dass man das auch machen kann. Denn Tades ist super temperaturempfindlich. Und ja, wir hatten da vor ein paar Tagen so einen Moment, da sind wir losgegangen und wir sind ja umgezogen. Wir kennen die Umgebung hier noch nicht so wie unsere Westentasche. Wir haben noch viel zu entdecken und hier ist das so schön, dass wir einfach von zu Hause aus loslaufen können und in diverse Richtungen laufen können. Das ist wunderschön. Ja, wir sind eine neue Strecke gelaufen und Tades liebt das auch. Lassen wir uns auch einfach von ihr treiben, weil die mag in jeder Kreuzung einfach da lang gehen, wo sie noch nie war. Das ist so lustig, wir kommen an eine Kreuzung und die geht straight in die Richtung, wo sie noch nie war. Das finde ich immer so toll. Und dann haben wir das gemacht und sind gelaufen und gelaufen und leider kam keine Abzweigung. Und die Sonne ging schon so langsam unter. Es war super, super schön, aber wir hatten noch einen sehr, sehr langen Nachhauseweg. Ja, und dann ist halt so aus so einer geplanten 1,5-Stunden-Runde ist dann so eine 3,5-Stunden-Runde geworden. Und wir sind im Dunkeln mit unseren Sonnenbrillen auf. Also ich bin ja Brillenträgerin und wenn ich mich für die Sonnenbrille entscheide, ist das auch dann die Brille mit Sehstärke. Und dann bin ich darauf angewiesen, die Sonnenbrille auch aufzuhaben und konnte entsprechend wenig gucken, weil es sehr, sehr dunkel war. Und ja, sind wir nach Hause gekommen und waren sehr erschöpft, aber so todesglücklich, weil es einfach so schön war, in diesen Sonnenuntergang bis zum Sonnenuntergang hineinzulaufen. Ja, da war ich einfach happy. Das ist wirklich mein Schnappschussmoment des Monats gewesen.
Sehr schön. Das klingt sehr, sehr romantisch.
Ja, ein bisschen romantischer als eure
definitiv. Formel, ja. Meiner ist zwar farbenfroher, aber deiner ist romantischer.
Ja, und ich finde auch, gerade auch als Ann-Sophie von ihrem Moment erzählt hat, wir kommen ja jetzt langsam so auf den Sommer zu und so Aktivitäten mit Tieren im Sommer sind natürlich immer so ein bisschen eingeschränkt möglich, gerade mit Hunden. Ne? Da ist man immer so ein bisschen auf die Morgen- und Abendstunden angewiesen. Aber gerade in der Zeit juckt es uns Menschen ja, so ein bisschen mehr aktiv zu werden.
Ja, da ist man schon froh um Hunde, die auch mal alleine bleiben können und dann froh sind, wenn sie dann am Mittag, Nachmittag nicht mit raus müssen, wenn man dann selber mal ein bisschen Zeit für Aktivität hat. Das ist da schon viel wert, weil da hatte ich jetzt gerade auch wieder mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich will unbedingt, dass mein Hund alleine bleiben kann. Ich bin so eingeschränkt, ich würde so gerne einfach mal zum Sport gehen, würde einfach gerne mal einkaufen gehen, jetzt gerade auch im Sommer, wo man den Hund nicht im Auto lassen kann, ohne drüber nachzudenken, wo kann ich jetzt den Hund lassen, kann er alleine bleiben oder nicht. Das ist schon, wenn es gut funktioniert, etwas, was man, glaube ich, ganz, ganz schnell vergisst, was das eigentlich für ein Luxus ist, ohne drüber nachzudenken, einfach mal gerade eben irgendwo hinfahren. Das ist schon echt viel wert und das schätzt man irgendwie erst, wenn man es nicht hat.
Ich glaube auch. Also das ist auch manchmal was, das muss ich mir so bewusst irgendwie in den Kopf rufen, wenn ich so über Dinge spreche, die vielleicht nicht so gut laufen, dass das bei uns wirklich absolut gar kein Thema ist und dass wir uns so froh schätzen können darum, weil immer dann, wenn man hört, dass Menschen wirklich so hart damit zu kämpfen haben, dass ihre Hunde in Ruhe und entspannt alleine zu Hause bleiben können, insbesondere zum Beispiel auch im städtischen Bereich, ist natürlich besonders hart, wenn man dann irgendwie ja, so mitbekommen, was der Hund gemacht hat und wie aktiv und laut er war, wenn man nicht da war. Das ist natürlich auch was, dann schränkt man sich so ein bisschen zu Hause ein. Ne? Gerade auch, du hast ja auch viele KundInnen im Training, vielleicht mit Hunden, die nicht ganz so einfach sind, sodass man so das Standardleben, so alles mitmachen kann, ab ins Restaurant, ab ins Café sich setzen und in die Innenstadt shoppen gehen und so. Das können ja manche Hunde gut, aber manche halt auch eben nicht ganz so gut oder noch nicht ganz so gut.
Ja, da bin ich dann wahrscheinlich in beiden Feldern quasi, ich muss den statistischen Ausreißer bilden. Weil es ist jetzt zwar nicht so, dass ich irgendwie sage, mein Hund kann auch nicht eine Stunde nicht alleine bleiben und dann zerfetzt er die Wohnung, jetzt nicht so, aber ich würde trotzdem sagen, dass er nicht gut alleine bleiben kann, oder was heißt nicht gut, oder dass ich ihm nicht gut beigebracht habe oder wie auch immer. Es ist deutlich komplexer als das, wie gesagt, jetzt nicht so extrem, dass ich, also genau, dass ich nie irgendwie mal weg sein kann oder so, aber genau, es bedarf halt mehr Gedanken, als ich ziehe einfach die Tür zu und bin jetzt 4 Stunden weg und sowas. Genau, und ich dachte erst, ihr meint auch, dass ihr es gut findet, dass man eben nur morgens und abends rausgehen kann, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist auch die einzige Zeit, in der ich lebe, wenn es über 23 Grad wird.
Deswegen das kommt jetzt mir das mal ganz entgegen. Außen vor, ja.
Deswegen habe ich noch... Deswegen
also ich zu 100%. Und wenn Jenna heute hier wäre, würde sie auch sagen, alles über 20 Grad geht gar nicht.
Genau, ja, weil ich irgendwie dachte so, ich will mittags nicht raus, ich möchte eigentlich ab 10 Uhr nichts mehr raus. Genau, deswegen, das kommt mir eher deswegen entgegen. Und dann umgekehrt ist es dann manchmal schwierig, in diesen Temperaturregionen oder Richtung Sommer dann überhaupt auch mal künstlich quasi wegzugehen, so in Anführungsstrichen, ohne den Hund, weil ich dann denke so, nein, ich möchte hier nicht sein. Ja, genau, aber tja.
Aber ist das denn was für dich, was dich auch manchmal so belastet, wenn du dann sagst, du kannst nicht einfach so die Tür zuziehen und sondern musst dich ordentlich darauf vorbereiten, oder ist das einfach was, mit dem du dich arrangiert hast und gut klarkommst?
Also ja, einerseits habe ich, oder beides gleichzeitig, also ich finde, man kann sich ja parallel damit arrangieren, weil genau, es ist ja wie gesagt nicht so, dass es irgendwie unter gar keinen Umständen und nie geht, aber genau, und auch ja, also genau, das würde jetzt zu weit führen, das irgendwie noch weiter zu differenzieren. Ich habe halt, oder zusätzlich ist es eben auch so, rein theoretisch, wenn irgendwo Hunde erlaubt sind, dann ist auch Fiete ein Hund, der überall mitgehen kann. Also der kann, keine Ahnung, der könnte, der kann mit in die Stadt, der kann mit auf laute Veranstaltungen, auf Märkte, auf Konferenzen, in, keine Ahnung, in die Vorlesungen oder zum Arzt oder wie auch immer. Also genau, das ist alles möglich. Es ist eher so, dass zum Beispiel er selbst in Zeiten, wo ich das besser gemanagt und im Griff hatte und gewisse andere Außenfaktoren auch anders waren, die ich jetzt gerade gar nicht ändern kann. Genau, dass es halt irgendwie dann auch schwierig ist, weil er trotzdem, glaube ich, ein Hund ist, der jetzt mit mehr als 4-5 Stunden trotzdem nie glücklich wird, sozusagen. Oder schwierig das akzeptieren kann. Und dann ist auch die Frage, welcher Hund, oder ist das was man allgemein von einem Hund verlangen können muss oder darf, dass er länger als 4-5 Stunden allein ist, obwohl ich auch weiß, dass es Hunde gibt, die das von sich aus einfach auch total okay finden oder so. Genau, da ist es dann eher das Ding, wenn ich irgendwie mal in einer anderen Stadt denke, ich, ach, da ist eine Veranstaltung, vielleicht gerade abends, und da bräuchte ich aber allein schon 1,5 Stunden mit dem Zug hin oder so, und die Veranstaltung geht dann 2 Stunden oder irgendwie sowas, und dann sind das halt insgesamt 5-6 Stunden. Und das sind halt eher so Sachen, also sonst eigentlich nicht. Also so eben, wenn ich hier irgendwie einzelne so 3-4 Stunden oder unterwegs bin oder so, dann denke ich da eher weniger drüber nach. Aber wenn ich halt vielleicht mal für einen Tag oder einen halben Tag irgendwo anders hin wollen würde, da habe ich jetzt halt auch, genau, aus eben Gründen, die ich zurzeit nicht ändern kann, jetzt hier auch nicht das Netzwerk, wo man mal sagen kann, ja, ich gebe jetzt hier einfach mal einen Tag den Hund ab oder so. Das ging halt früher. Also genau, solche Sachen sind das eher. Aber eben ist es jetzt, also gerade das ist jetzt auch keine Trainingssache, dass ich sage, ich erwarte von meinem Hund, dass 12 Stunden alleine bleibt oder so. Genau, und ich weiß auch gar nicht, ob ich da dann zu sehr zu nachsichtig mit meinen Ansprüchen oder wie auch immer bin. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, genau, dass das irgendwie ihm entsprechen würde, selbst wenn ich das Optimale aufziehen würde. Ja, genau.
Weißt, dann musst du einfach nur dich da ranziehen, dann kannst du Fiete immer vorbeibringen, ne?
Ja, genau. Also eben, ich finde auch eigentlich, wenn man irgendwie so ein... also genau, ich finde es immer erstaunlich bei ihm, wie... eben Leute, die... Oder genau, wenn Leute zu viel Fokus darauf legen und sich zu sehr... oder so zu sehr, weiß ich nicht, nervös oder sich von gewissen Sachen anstecken lassen, dann kann er, glaube ich, ein sehr anstrengender Hund sein, weil er dann die ganze Zeit neben einem steht und so Genau, irgendwie. Ja, gut, was machen wir?
Also
genau, und, aber er kann auch, also genau, deswegen umgekehrt für die Leute, die irgendwie einfach genau gut mit ihm klarkommen oder wie auch immer, oder nicht nur mit ihm, sondern die einfach ein gewisser, was weiß ich, keine Ahnung, Typ Mensch sind oder eine gewisse Art haben, ist er dann wiederum der unkomplizierteste Hund der Welt. Also gut, ist wahrscheinlich mit allen Viechern so. Ich hatte einfach noch nie einen anderen Hund. Aber genau, von daher ist es jetzt an sich nicht.
Also genau. In unserem alten Zuhause, habe ich gehört, stand Fiete mal bei uns auf der Fensterbank.
Stimmt, tat es tatsächlich. Ja. Und sie fand es dann eigentlich auch eine ganz gute Inspiration.
Ja. Ich dachte, das ist normal bei Hunden. Also wenn ich die Stühle nicht ranschiebe, dann habe ich auch die Hunde auf dem Tisch tanzen. Also wirklich.
Stimmt, auf dem Tisch. Das witzigerweise, das finde ich so lustig, das macht er immer nur, wenn ich irgendwie mit ihm Nasenarbeit mache oder so. Wir waren auch mal in einem Tierpark und hatten so ein Trainingswochenende und ich glaube, das war in der Nähe vom Schneeleopardengehege oder so. Keine Ahnung, warum ich das noch weiß. Auf jeden Fall habe ich nur schon so ihm so angesehen, wie er so hoch die Witterung aufgenommen hat und er ist einfach komplett über diese Picknicktasche gestiefelt, sozusagen so und hüpf und hüpf und hüpf und immer weiter. Und ich dachte mir so, okay, gut, ja, das hat er Gott sei Dank nicht gemacht, als wir vorhin noch normal hier eine Runde gegangen sind. Gut, dass er seine orange Weste anhatte, dann verzeiht man, nein, Quatsch, was heißt verzeihen? Ich finde das ja eher im Arbeitssinne, finde ich das ja sehr begrüßenswert und gut. Aber ich glaube, für manche Leute könnte das befremdlich wirken, wenn es das nicht wäre. Genau, aber das fand ich dann irgendwie ganz knuffig. Ja. Und er möchte gerne, ich habe eigentlich mal gesagt, nur hier, komm, wir gehen wieder rein, wir waren hier im Garten und ich hatte irgendwie das Fenster hier offen, das ist Erdgeschoss und die Tür wäre einen Meter weiter gewesen, aber er wollte dann halt durchs Küchenfenster springen. Ich habe aber auch die Tür gezeigt.
Und ich würde sagen, klassisches genau. Missverständnis in der Kommunikation.
Genau, ja, das hätte ich noch im Nebensatz erwähnen sollen. Oder vielleicht braucht er auch einfach eine Ausrede, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er sehr zufrieden mit seiner Entscheidung und das ist ja die Hauptsache. Ja.
Und dass du auch okay bist mit der Entscheidung. Also auch wenn es vielleicht für andere befremdlich wirkt, sowas ist mir wirklich immer total egal. Also bei mir dürfen die Hunde einfach am Esstisch auf dem Stuhl sitzen, weil ich denke mal, ja gut, die sitzen jetzt da und gucken vielleicht und die schlafen dann da auch, die kringeln sich da dann irgendwie noch ein. Hauptsache, die betteln jetzt nicht am Tisch. Und
ja gut, ja, das könnte ich jetzt nicht versprechen, dass mein Hund nicht am Tisch bettelt, aber ich denke mir immer, solange oder was weiß ich, solange mein Hund mich dann nicht selber davon abhält, dass ich irgendwie in mein eigenes Bett darf oder sagen kann, ja, muss da runter, ich muss was machen. Also solange mir der dann nicht dann sagt so, nö, das gehört jetzt mir, dann ja, wie gesagt, solange man Hunden auch das wieder wegnehmen könnte, was ja nicht heißt, dass man denen das dann beweisen muss, dass man das kann mit harter Hand oder so, ja, habe ich da gar kein Problem mit irgendwie.
Ich glaube auch, dass es einfach so ist, dass das wichtig ist, dass man das, was einem im Zusammenleben wichtig ist, dass man das so handhabt, wie man es möchte. Na, da muss man, glaube ich, nicht irgendwie anderen was beweisen oder so machen, wie andere sich das vorstellen. Natürlich immer unter der Prämisse, dass man anderen Menschen irgendwie nicht in ihren Bereich reintanzt. Das ist ja klar, darüber müssen wir hier, glaube ich, nicht sprechen. Aber ansonsten völlig fein. Also ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, Tate sitzt nie auf dem Stuhl, zumindest im Garten, daneben, wenn wir essen. So. Aber die sitzt doch einfach da und guckt zu. Alles fein. Ja. Das war mal so lustig, als wir frisch neu eingezogen sind und unsere Nachbarn saßen draußen und hatten auch ihren Hund auf dem Gartenstuhl am Esstisch sitzen und wir auch. Und dann haben wir uns echt gelacht. Das fand ich lustig.
Das glaube ich. Ja. Ja. Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, manchmal ist es dann gar nicht, dass die Leute wirklich dann persönlich irgendwie einen Grund haben, irgendwie dieses und jenes zu verbieten oder nicht, sondern ich habe schon oft das Gefühl, oder ich weiß nicht, ob ich das in den falschen Hals kriege, aber das kriege ich dann manchmal auch eigentlich in sehr ja, sich intensiv mit Hunden beschäftigenden Bereichen irgendwie mit, dass dann Leute sagen, ja, nee, aber das ist ja ein Hund und gesellschaftlich ist er dann ja nicht das und das und nö, dann steht ihm das nicht zu, weil das ist ja ein Hund und dann denke ich mir immer, das ist irgendwie so ein Zirkelschlussargument irgendwie. Und auch irgendwie, es hilft halt weder einem selber, sich so ein Gedankengerüst zu bauen, noch irgendwem anders. So. Aber ja. Wie auch immer.
Ja, jetzt sind wir ganz schön in unseren Schnappschussmomenten verweilen geblieben, was auch völlig fein. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Ausblick und zu dem Einblick in unser Campusleben. Ich habe da tatsächlich was mitgebracht, was mich noch mit Nachgang beschäftigt hat und ihr werdet da auch noch in den Genuss kommen, denn ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge aufgenommen rund um Rechtsfragen. bei rund um Hundehaltung und auch Hundetraining. Und in diesem Gespräch mit der tollen Rechtsanwältin, die da zu Gast war, Folgen wird es als nächstes geben, nach dieser Folge, ist mir so bewusst geworden, dass so Fragen, die wir uns alle in der Hundeszene so häufig stellen, wie zum Beispiel, wie kann es sein, dass eigentlich noch so viele Hunde kastriert werden, ohne scheinbar medizinische Indikation? Wie kann das einfach sein? Wie kann es aber auch zum Beispiel sein, dass es noch so viel Qualzucht-Existenz ist und irgendwie nicht in Aussicht ist, dass wirklich Rassen verboten werden oder dass das irgendwie weniger wird? Wie kann das eigentlich alles sein? Obwohl die juristischen Grundlagen im Endeffekt dafür da sind. Ne? Wir haben ja ein Tierschutzgesetz, da steht einiges auch ziemlich deutlich drin, zum Beispiel gerade beim Thema Kastration. Aber am Ende des Tages so ganz, ganz viel einfach auch, ganz simpel und ganz frustrierend auf so bürokratische Hürden, sage ich mal, zurückzuführen ist. Ne? Zeit- und Personalmangel von Menschen in den Behörden, die das verfolgen oder nicht verfolgen. Und am Ende des Tages auch so das Stillschweigen der Hundemenschen, denn wenn niemand was zu befürchten hat, ne, dann wird ja auch einfach immer weitergemacht. Also das ist ja auch häufig so, wo kein Richter, da kein Henker. Und dann machen wir einfach weiter, bis irgendwas passiert. Gerade auch rund um das Thema Kastration gab es ja nie irgendwelche großartigen Urteile. Auch wenn man sagen würde, eigentlich kenne ich, also jetzt mal ganz im Ernst, die allermeisten Leute, die schon länger in der Hundeszene dabei sind, die haben bestimmt an der Hand mindestens so 5 Beispiele, wo sie sagen könnten, ob die Kastration jetzt so rechtens war bei dem Hund oder bei der Hündin, weiß ich ja nicht. Aber da passiert ja am Ende des Tages nichts. Ja.
Also wie oft habe ich auch bei Erstberatungen, bei Welpen-Junghunde-Beratungen immer die Frage mit, ab welchem Alter kann ich den denn dann eigentlich kastrieren? Soll ich mir schon mal einen Termin machen? Und das ist noch so gang und gäbe und das ist so in den Köpfen verankert. Und da dann erstmal das Bewusstsein zu schaffen, so, ja, warum denn überhaupt? Das ist ja keine Pflicht. Und das ist vor allen Dingen nicht nur keine Pflicht, sondern das ist ja auch verboten. Da sind die Augen dann wirklich immer riesengroß. Also es ist einfach, das Bewusstsein ist noch gar nicht da, das Wissen ist noch gar nicht da. Also bei Hundeprofis ist es hoffentlich jetzt mittlerweile mal überall angekommen. Aber bei den Otto-Normal-Hundehalter, Hundehalterinnen, da ist das wirklich noch, da wird mit dem Kaufvertrag auch schon ein Termin beim Tierarzt gemacht.
Mhm. Man muss dazu natürlich sagen, die medizinische Indikation, die ist natürlich der eine große Grund, mit dem dieses Verbot, sage ich mal, ausgehebelt werden kann, sozusagen, oder eine Ausnahme ist. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz vereinzelt Möglichkeiten, wo theoretisch das möglich ist, wo denn der Tierarzt, die Tierärztin entscheiden kann, okay, gut, jetzt zum Beispiel aus bestimmten Verhaltensgründen, aber zum Beispiel auch dieser Grund der Verhütung, sage ich mal, ist ja auch etwas, was bei Hunden in der Hundehaltung kaum haltbar ist. Da sprechen wir auch in der Podcast-Folge ein bisschen ausführlicher drüber. Ja, das finde ich halt Wahnsinn. Aber es gibt halt zu diesem Thema unfassbar wenig rechtliche Urteile, so dass es im Endeffekt, ja, auch so, wir machen es einfach weiter. Gehört halt dazu. Finde ich halt krass, weil da gehören ja nicht nur die Menschen dazu, die Hunde halten und die sich dazu entscheiden, sondern, das muss man auch ganz klar sagen, auch Tierärzte und Tierärztinnen, die das einfach weitertragen. Und das ist manchmal was, wo ich mich frage, wie kann das eigentlich sein?
Und die Frage ist halt auch, über welchen Weg könnte man da jetzt was ändern? Also wenn ich jetzt als Hundetrainerin sage, ich habe da von einem Fall gehört, die haben einfach so ihren Hund kastrieren lassen, weil er jetzt so und so alt war, ohne dass es irgendeinen medizinischen Grund gab, müsste ich dann, weiß nicht, zum Beispiel die Hundehalter, Hundehalterin anzeigen oder müsste ich dann den Tierarzt, Tierärztin anzeigen, die das gemacht hat? Also welche Instanz würde dann den Stein ins Rollen bringen quasi? Und wofür mache ich das dann nur, um dann einen Referenzfall oder Präzedenzfall zu haben?
Das muss es ja auch erstmal genau, so weit kommen, ja. Ne? Weil am Ende des Tages selbst so wird es ja auch die Frage, wie weit kommt das überhaupt? Sind denn ja sehr bürokratische Prozesse, ne? Ob das jetzt irgendwie damit endet, dass irgendwie der Tierarzt, die Tierärztin irgendwie von der Tierärztekammer eine Rüge oder wie das auch am Ende des Tages verläuft. Ich bin da ja keine Expertin, also hört lieber in die Podcast-Folge rein, bekommt und ob es denn da endet. Super schwierig, ne? Man muss ja auch am Ende des Tages sagen, wir haben ja schon sehr, sehr viel zum Thema Kastration bei uns im Clervador Campus gemacht. Podcast-Folgen, Artikel. Und es geht ja unbedingt überhaupt nicht darum, pauschal zu sagen, Kastration ist in jedem Fall immer eine ganz, ganz schlechte Entscheidung. Es gibt durchaus gute Gründe, wenn es gut durchdacht ist, seinen Hund kastrieren zu lassen. Denn auch krasse, auf hormonell bedingte Situationen zurückzuführende Verhaltensthematiken sind ja durchaus auch eine medizinische Indikation am Ende des Tages. Aber es geht darum, halt nicht pauschal kastrieren zu wollen. Und vor allem auch dann, wenn nicht wirklich überprüft ist, kann die Kastration überhaupt wirklich einen Einfluss auf das haben, was wir hier als Problem sehen. Das heißt, nicht pauschal gegen Kastration, aber gegen Pauschalkastration. Das ist ja so ein bisschen so dieser Ausspruch, den wir dann natürlich auch mit übereingehen. Mann, ich sehe gerade, wir sind schon bei 50 Minuten angekommen. Wir sind heute...
Wir hatten viele Schnappschüsse.
Wir haben ziemlich viele Schnappschüsse. Ja, lasst uns mal wissen, ob euch das so gefällt mit den persönlichen Schnappschüssen. Wir können ja mal gucken, ob wir das in der nächsten Zeit mal in die eine Folge reinstreuen oder das generell machen. Wir wissen ja, manchmal fällt es uns schwer, uns kurz zu fassen. Manchmal sind ja auch sehr spannende Themen dabei, wo man denn so ein bisschen hängen bleibt. Generell kann ich euch auch sehr, sehr gerne mitgeben, wenn ihr Fragen an uns habt. Ob das jetzt fachlicher Natur ist, Sachen, die wir vielleicht auch im Vorhinein ein klein bisschen rein recherchieren können, ne, wenn es jetzt nicht allzu große Themen sind, ob das jetzt persönliche Themen zu uns sind oder Fragen rund um unseren Campus, könnt ihr uns sehr, sehr, sehr gerne zukommen lassen. Und wir würden in der nächsten Folge mal ausprobieren, ab und zu so Community-Fragen mit reinzunehmen und die für euch zu beantworten. Die Fragen könnt ihr uns auf alle bekannten Wege zukommen lassen. Auf Instagram schreibt ihr einfach, hey, ich habe hier eine Community-Frage, gebe ich euch mal rein. Ich interessiere mich für Thema XY, könnt ihr das vielleicht beantworten? Oder persönliche Fragen, was auch immer. Das würde ich sehr, sehr gerne von euch wissen oder das wollte ich unbedingt schon mal über den Campus wissen. Super, super gerne. Ihr könnt uns auch nach unseren Meinungen fragen. Ich teile mir sicherlich auch gerne mit, was auch immer, was euch da Schönes einfällt. Instagram gerne auch an feedback@clever.campus.de. Da erreicht ihr uns auch. Oder, ja, ich glaube, das wären die relevanten Wege. Habe ich was vergessen?
Nee, klingt gut. Nee.
Das klingt gut, ne? Und jetzt zum Ausblick auf die, Ausblick ist nicht das richtige Wort, oder? Ausblick zum Ende der Folge. Nee, zum Ende der Folge.
Zum Ende der Folge noch ein kleiner Ausblick.
Das ist perfekt. Zum Ende der Folge noch einen kleinen Ausblick. Habe ich gesagt, dass wir dieses Mal vielleicht mal so die Empfehlung für den nächsten Monat an euch weitergeben. Jeder von uns eine kleine Empfehlung, einen kleinen Tipp aus dem Hundeleben ins Hundeleben von euch. Wer von euch möchte denn anfangen, ihren Tipp loszuwerden? Ich kann auch sehr gerne anfangen. Wenn ihr nickt. Soll ich den Start machen und das erste
Demokratisch,
Mal
demokratisch, ja, bewilligt.
Wir haben ja heute in der Folge super, super viel gesprochen über Sommeraktivitäten, übers Schwimmen, über Abenteuer, über unterwegs sein mit dem Hund, neue Dinge erkunden. Und ich habe ein Instagram-Profil für euch, wo ihr vielleicht mal reingucken könnt, denn ich lasse mich davon auch sehr gerne inspirieren oder kriegt da auch immer so ein schönes Sommer- und Urlaubsfeeling mit. Und zwar das Instagram-Profil Reiseschnauze. Sagt euch vielleicht schon was, vielleicht auch gar nicht, dann schaut da gerne mal vorbei. Ein Account von zwei lieben Menschen mit ihren Hunden, aktuell drei, die super abenteuermäßig unterwegs sind. Die sind mit ihrem Auto und Dachzelt unterwegs durch ganz Europa und bringen uns da Eindrücke mit von dem, was sie so tun und sind auch im Tierschutz durchaus aktiv und erleben ganz, ganz viele Abenteuer und auch so dieses Thema SUP und Wassersport, aber auch Wandern, da geben die auch immer reichlich, reichlich Tipps und schöne Einblicke, wirklich toll gemachte, sehr, sehr gut aufbereitete Videos und Inhalte. Ich lasse mich davon immer gerne inspirieren und da kriege ich immer so ein Abenteuerfeeling mit und fühle mich direkt inspiriert, selbst das ein oder andere zu erleben. Und das finde ich immer ganz, ganz toll. Also das kann ich euch mal empfehlen, da reinzugucken in den Account Reiseschnauze.
Genau, ich wollte gerade sagen Mitgebsel, aber es ist bis gerade gar kein Wort gewesen. Jetzt schon, tatsächlich. Es erscheint nächstes Jahr im Duden. Genau, es ist ein Buch. Es ist vor nicht allzu langer Zeit erschienen. Von einer Illustratorin, beziehungsweise die Illustratorin hat auch den Text dazu verfasst. Lily Chin heißt die. Ich glaube, sie ist Amerikanerin und das Buch heißt Dogs of the World. Und das ist einfach, ein Buch, was ganz viele verschiedene Hunde, Typen, Rassen, Populationen, wie auch immer, weltweit zeigt. Und ich habe das irgendwie schon mal jemand anderem gezeigt. Man darf sich nicht davon, also beziehungsweise das Cover, weil man muss dazu sagen, ich empfehle gerade etwas, ohne das Buch haptisch in der Hand zu haben. Aber die Schnipsel, die ich daraus gesehen habe, die finde ich sehr sympathisch und überzeugend, auch was dazu geschrieben wurde. Es ist jetzt aber erst eben seit kurzem in Deutschland erhältlich, deswegen habe ich es noch nicht in die Pfoten bekommen. Geht es einfach um verschiedene Hunde weltweit und sonst kennt man ja irgendwie so Rasse- oder Hundebücher oder Hundebücher von wegen, diese Hunde gibt's weltweit, kennt man eher, dass irgendwie dann die verschiedenen FCI-Rassen aufgelistet werden, die ja teilweise auch vielleicht gar nicht aus den Ländern kommen und damit ist es dann gegessen. Und was ich daran sehr schön finde, ist, dass es ein bisschen das widerspiegelt, was man ja auch die letzten Jahre oder Jahrzehnte eben eher über Hunde dazugelernt hat. Nicht so von wegen, eigentlich gibt es nur halt, es gibt diese 300 FCI-Rassen und sonst gar nichts, sondern dass je nach Schätzung ungefähr 70% der Hunde weltweit gar nicht unbedingt so Besitzerhunde in Anführungsstrichen sind oder so ganz eng mit den Menschen zusammenleben. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Buch das sehr schön abbildet, halt eben nicht nur diesen zahlenmäßig dann eigentlich sehr kleinen Ausschnitt, den viele Leute vielleicht nach wie vor noch irgendwie als einzige Hunde weltweit sehen, sondern halt auch einfach darüber hinaus über den über Dalmatiner, Boxer und wie auch immer halt noch gewisse, im Englischen sagt man dann ja Village Dogs, ich weiß gar nicht, was es da für eine gute deutsche Übersetzung gibt, aber auch bestimmte Landrassen oder halt noch sehr ursprüngliche Hunde oder so Hunde, die eher in so einem teilweise oder so einem mittelnahen Umfeld von Menschen leben, also eher vielleicht in dörflichen Gemeinschaften, aber nicht unbedingt einzelnen Personen gehören. Also ich habe das Gefühl, dieses Buch bildet einfach sehr gut und ich denke, da gibt es auch nicht so viele andere, bildet so die Vielfalt ab, wie Hunde und Menschen zusammenleben und wie divers eben Hunde sind und eben abseits von dem, was man, wenn man durch so ein Hundeshow-Katalog quasi blättert, noch sieht, was die tatsächliche Realität ist. Und es erscheint mir sehr gut aufgearbeitet zu sein. Da sind auch so kleine Facts drin zu irgendwie Domestikation und so. Auch wenn das irgendwie nicht so der klassische Stil ist, wie oft so wissenschaftliche Illustrationen gemacht sind, finde ich den trotzdem sehr ansprechend und denke, dass da sehr viel schöne Zeichnungen und Infos drin sind.
Da hast du passenderweise auch echt eine meiner Lieblingsillustratorinnen und Autorinnen vorgestellt. Und zwar hat die nämlich auch ein Buch, womit sie eigentlich bekannt geworden ist. Und das empfehle ich also 100% jedem, der irgendwie mit Hunden zu tun hat. Egal ob Hundeprofi, egal ob Hundehalterin. Und zwar ist es das kleine Buch der Hundesprache, was dir dein Freund auf vier Pfoten sagen will. Ich halte es in die Kamera, aber ihr seht es sowieso nicht. Das ist ein ganz kleines Buch. Es hat bis vor kurzem noch 10 € gekostet. Und mir ist jetzt aufgefallen, jetzt haben die überall die Preise um 5 € erhöht. Ich hätte mir besser doch einen großen Vorrat gekauft. wie du auch gesagt hast, das ist eigentlich cartoon-mäßig alles gemalt. Und es sieht eher aus wie so ein buntes Kinderbuch. Aber es erklärt die Körpersprache von Hunden einfach wahnsinnig gut. Es ist immer ein großes gemaltes Bild und dann ist da eine Überschrift, Beobachtung und mögliche Bedeutung. Ganz einfach in Stichworten geschrieben, aber es ist von Augen über Ohren, über Rutenhaltung, über die Kombination von dem allen, ist ganz, ganz einfach erklärt, was hat das denn für eine Bedeutung. Und die hat das sowohl mit Schlappohrhunden, mit Stehohren, mit pudeligen Hunden, ganz, ganz toll gezeichnet. Also es ist wirklich, das kann ich nur jedem empfehlen, die paar Euro da in die Hand zu nehmen. Und ich sage immer, das ist so eine schöne Klolektüre. einfach das Buch hinlegen und wenn man da gerade mal ein Minütchen Zeit hat, darin blättern, das ist wirklich, wirklich toll. Und das dann mal so ein bisschen vergleichen mit seinem eigenen Hund und was sieht man denn da und dann von seinem eigenen Hund mal Fotos machen, Videos machen, das dann wieder mit dem Buch vergleichen. Ich glaube, da kann jeder noch so ein bisschen was von lernen. Und es ist halt auch für die Leute, die dann nicht Lust haben, sich so einen großen Ausdrucksverhalten-Wälzer durchzulesen, sondern nur mal gerade eben besser die Körpersprache vom eigenen Hund verstehen wollen, ist es einfach wirklich perfekt und auch von mir eine große Empfehlung.
Ich habe auch das Gefühl, dass so genau, halt so Bücher, die das irgendwie schaffen, sowohl so kurzweilig als auch informativ zu sein, weil das ist auf jeden Fall nicht so, dass da irgendwie wenig Recherche oder sonst was dahinter steckt, sondern dass das halt wirklich sehr auf den Punkt gebracht einfach ist und genau, halt ein sehr minimalistischer Zeichenstil, der aber eben auch, genau, ich hatte ja auch gerade irgendwie drum gerungen, wie man es beschreibt und comicartig, ja, vielleicht oder minimalistisch, aber ich finde trotzdem merkt man, selbst bei diesen sehr, ja, eher simplifizierten Zeichnungen, dass das irgendwie extrem viel Detailwissen und so dahinter steht. Also man merkt irgendwie auch, genau, dass da wirklich sehr viel Gedanken reingeflossen sind, was da für individuelle Sachen und Unterschiede genau, halt einfach reingezeichnet sind. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, so dieses ganze Landrassen-Gedöns und so weiter, was da, oder eher so Breed-Types, wie auch immer, was da alles drin ist. Und was im deutschsprachigen Raum auch, glaube ich, erst halt mit Verzögerung irgendwie kommen wird, da sind auch einzelne Vertreter von gewissen, ja, halt durchaus auch neuen Begleithundezuchtprojekten, die halt man jetzt in Deutschland einfach nur den Begriff vielleicht Mischling oder wie auch immer dafür hätte, aber genau, es geht eigentlich ja, und wenn es um Hundezucht geht, geht es auch darum, dass das nicht unbedingt daran liegt, daran hängt, ob das jetzt in einem bestimmten Verein ist, sondern es ist einfach grundsätzliche, wissenschaftliche und wie auch immer Qualitätsmerkmale von Zucht und wie auch immer gibt, die ja auch in anderen als den typischen Rassen zu finden sein können. Und ich finde, es ist einfach ein cooler Rundumschlag um diese ja, Mensch-Hund-Beziehung.
Ich mag es generell, mir schöne illustrierte Dinge anzuschauen.
Ja, das noch dazu. Ja.
Die beiden Bücher, die ihr erwähnt habt, die werden wir auch in der Beschreibung, in den Shownotes dieser Podcast-Folge auf jeden Fall verlinken. Dann könnt ihr da mal reingucken. Da gibt es ja auch so ein bisschen Blick ins Buch, habe ich gesehen. Da könnt ihr dann mal reingucken, ob das was für euch ist. Auf jeden Fall was Schönes, um sich das Celine sagt Klolektüre. Ich finde, für mich ist das so Kaffeetischlektüre, die man da so schön liegen haben kann. Ist aber natürlich Geschmackssache. Je nach Vorliebe beides vollkommen in Ordnung.
Kommt drauf an, wie das Klo gestaltet ist oder so.
Ja, auf jeden Fall. Das Wohnklo. Auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Also schaut da mal rein, falls ihr auch Fan davon seid, euch solche Dinge im Haus jederzeit griffbereit zu haben, egal wo. ja, ich habe zum Schluss, wo wir so heute so viel über Sommer gesprochen haben. Wir haben zwar erst Mai, aber wir fühlen uns offensichtlich alle schon sehr sommerlich, was sicherlich auch an den tollen Temperaturen und der Sonne in den meisten Teilen Deutschlands, wir sind ja auch sehr verteilt, liegt. Wir haben da was Neues im Programm, das auch mit Sommer zu tun hat, nämlich unsere Summer School. Tadada. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir nicht nur diese großen Wissenshappen wie Symposien und Kurse für euch anbieten, sondern auch kleine Wissenshappen. Und genau das sollt ihr jetzt auch bekommen, denn wir haben über den Sommer verteilt 5 richtig tolle, ausgewählte Seminare, die gedacht sind für Hundeprofis als Fortbildung, aber natürlich auch für interessierte Hundemenschen. Wir haben Top-Expertinnen aus Wissenschaft und Forschung mit dabei, unter anderem zum Beispiel Dr. Juliane Breuer, Jana Bender, Dr. Kirsten Häusler oder auch Dr. Shani Dorr. Bin ich wahnsinnig gespannt auf diese Vorträge. Jeden Monat gibt es einen und ihr könnt diese Vorträge einzeln bei uns buchen oder auch noch für kurze Zeit in einem Gesamtpaket. Die Themen, um die es geht, die richten sich von, ich sag mal, von kognitiven Fähigkeiten, von Sprachverständnis von Hunden über Ähnlichkeit und Persönlichkeit, über Aggressivität und Genetik bis hin zu Marceline, welches Thema habe ich noch
vergessen? Die Bewegung des Hundes und der Bewegungsapparat.
Genau. Also wir haben wirklich sehr ausgewählte 5 unterschiedliche Themenbereiche für euch ausgewählt, die in 5 Seminaren mit einem Umfang von jeweils circa 2 Stunden, wir wissen ja, manchmal kann solche Abendvorträge auch ein bisschen ausarten, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn das spannend für euch klingt. Ihr findet alles, die gesamte Auflistung und alle detaillierten Informationen unter cleverdogcampus.de/summer. Da findet ihr alle Informationen, also cleverdogcampus.de/summer und könnt euch alle Informationen über das, was wir da von Juni bis Oktober geplant haben, anschauen. Und da geht es übrigens auch um das Thema Hunde der Welt, wo ihr gerade über das Buch gesprochen habt, in dem Vortrag von Juliane Breuer. Da freue ich mich auch sehr drauf. Guckt auf jeden Fall vorbei und wir freuen uns, wenn ihr auch da mit dabei seid. Ja, und dann sind wir jetzt, glaube ich, langsam am Ende der Folge angekommen. Wir haben ja unsere Stunde geschafft. Und ich habe zwar noch einige Themen mehr auf dem Zettel, über die wir heute sprechen könnten, aber wir versuchen uns ja ein bisschen im Rahmen zu halten, ne? Hier bei unseren Insights.
Nächsten Monat gibt's den neuesten Talk.
Genau, nächsten Monat geht's weiter. Wir gucken ja, dass wir hier so immer so die Stunde halten. Wir wissen ja, einige von euch lieben die ganz ausführlichen Talks, wo wir 2-3 Stunden mit dabei sind. Aber ich denke auch mal so ein bisschen kleineres, wie nennt man das? Ja, wo man es in einer Sporteinheit irgendwie hören kann oder in einer Putzeinheit. Ich höre ja auch super gerne Podcasts beim Putzen. Habe ich nicht das erste Mal den Podcast gesagt. Wollen wir euch das mal bereithalten, genau. Ja, und ansonsten danke ich euch sehr, dass ihr heute mit dabei wart, Celine und Anne-Sophie.
Sehr gerne.
Ich glaube, in dieser Konstellation dauert es noch ein bisschen, bis wir uns wiedersehen. Das nächste Mal ist Jenna auch wieder mit dabei. Ja, ich freue mich. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis bald. Gut. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.